Am 23. Februar wählen wir einen neuen Bundestag. Der Wahlkampf läuft, auch in den sozialen Medien. Welchen Einfluss haben TikTok, Instagram und Co. auf den Wahlkampf und den Ausgang der Wahl? Schon seit längerem wird zum Beispiel berichtet, dass die AfD auf TikTok einflussreicher sei als andere Parteien, weil sie dort mehr Follower hat. Stimmt dieser Zusammenhang? Und wie sehr beeinflussen ihre Inhalte auf Social Media tatsächlich das Verhalten der Wählerinnen und Wähler? Johannes Rostäuscher berichtet.
Die Experten wiegeln erstmal ab. Der Einfluss sozialer Medien auf das Wahlverhalten, der sei viel geringer, als man immer denkt. Viel wichtiger: Herkunft, Elternhaus, Erfahrungen, Medienkonsum der letzten Jahre und Jahrzehnte. Mache alles sehr viel mehr aus für die Wahlentscheidung als einer oder auch viele knackige Posts auf TikTok. In Zahlen fassen lässt sich das aber noch nicht, sagt Judith Möller, Professorin für empirische Kommunikationsforschung in Hamburg. Dazu habe man schlicht zu wenig Daten.
Deswegen kann ich Ihnen auch jetzt keine ganz konkreten Zahlen sagen. Also das sind 5% oder 10%. Das finde ich nicht belastbar genug. Wir wissen aber, dass dieser Anteil sehr klein ist. Warum beschäftigen wir uns trotzdem so viel damit? Weil eben der Medienwahlkampf einer der Faktoren ist, den die politischen Parteien und die Kandidaten und Kandidatinnen eben beeinflussen können. Und deswegen ist das so spannend.
Andreas Jungherr, Professor für Politik und digitale Transformation in Bamberg, verweist auf die USA. Die Wahl dort hätte gezeigt, dass man nicht von einer kurzfristig erfolgreichen Kampagne in den sozialen Medien, in dem Fall von Kamala Harris, viel ableiten könne.
Das ist auch eine Gefahr, also dass man dann halt eben sehr, sehr online orientierten und aktiven Unterstützergruppen sich so ein bisschen fehlleiten lässt, also was die so interessant finden und dann so die große Karte ein Stück weit aus dem Blick verlieren.
Denn Informationen wirken kumulativ, sagen die Fachleute. Sie häufen sich auf. Was man über Jahre hört, das bildet Meinung. Was natürlich, wenn es über viele Monate oder tatsächlich Jahre und viele, viele Posts erfolgt, auch für TikTok und so weiter gilt. Wir fluten einfach mal den Raum mit unserem Zeug. So hat das Steve Bannon, ehemals Berater von Donald Trump, ausgedrückt. Und das war dann auch erfolgreich. Zumal der Tonfall in den sozialen Medien, der führe sowieso dazu, dass die Diskussion dort immer weiter nach rechts rückt, sagt Judith Möller.
Eine aktuelle Entwicklung ist, dass wir beobachten können, dass wenn so eine eher toxische Kultur in diesen sozialen Medien herrscht, sich bestimmte Gruppen eher zurückziehen als andere. Das heißt, diese Partizipation verschiebt sich dann systematisch zu Gruppen, die besser mit dieser toxischen Gesprächskultur umgehen können. Und damit sinkt dann auch die Diversität der Meinungen, die da auf sozialen Medien abgebildet ist.
Ohnehin, so die Experten, bilden die sozialen Medien viel weniger die Mitte ab als die Ränder. Philipp Müller, Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim.
Es trifft natürlich für alle politischen Lager zu, also auch die großen progressiven Bewegungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, Sensibilisierung für Themen wie Rassismus oder Toleranz gegenüber verschiedenen Geschlechteridentitäten, sind sicherlich auch Effekte, die man, wenn man es im größeren soziologischen Kontext betrachtet, durch Social-Media-Diskurse ein Stück weit als Anliegen stärker sichtbar geworden sind, als sie es ohne oder in einer Welt, in der es keine Social-Media gegeben hätte, sichtbar geworden wären. Und genauso ist es jetzt eben aktuell mit den extremen Positionen.
Auch viel Unzufriedenheit werde auf den Kanälen geteilt. Die Lage eines Landes kann dadurch viel schlechter erscheinen, als sie wirklich ist. Für die klassischen Medien, sagen die Experten, und das hört man immer wieder, sei es umso wichtiger, nicht jeden kontroversen Post oder gar jede Desinformation durch vermeintliche Einordnung nur noch weiter zu verbreiten. Nicht über jedes Stöckchen springen, nennt das Müller.
Was wir jetzt auch in der empirischen Forschung gesehen haben, dass wenn also Medienberichterstattung über die Rolle von Social Media in Wahlen oder für die Demokratie sehr stark die dramatischen, potenziell demokratiezersetzenden Gefahren betont, dass damit eben in der Bevölkerung quasi die Unzufriedenheit mit Demokratie noch weiter verstärkt wird.
Trotzdem, dass gerade die AfD als Partei, die nicht immer auf dem Boden des Grundgesetzes steht, auf Social Media so erfolgreich ist, das sei nicht die Schuld von Social Media. Die AfD habe eben sehr früh gelernt, mit diesen Plattformen umzugehen, sie zu bespielen.
Die anderen Parteien oder die anderen Spitzenkandidaten entdecken diese Kanäle dann halt eben gefühlt 3 Monate vor der Wahl. Und dann sagen sie, hier bin ich, findet mich toll. So, das ist natürlich halt eben eine begrenzt erfolgreiche Strategie.
Dabei sind die sozialen Medien vermutlich kein vorübergehendes Phänomen. Junge Menschen, die jetzt lernen, sich über soziale Medien zu informieren, und das sind viele, die bleiben vermutlich auch dabei, meint Philipp Müller.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass also, wenn diese heute 18- bis 24-Jährigen dann mal irgendwann 35 sind oder 45 sind, dass sie dann immer noch stark auf Social Media zurückgreifen werden, um sich über das Weltgeschehen zu informieren. Und ich denke, dass das schon eine Verschiebung ist, die man nicht ignorieren kann.
Trotzdem, noch seien die sozialen Medien nicht wahlentscheidend. Aber eine Partei, die sie ignoriert oder, Zitat Andreas Jungherr, als Kinderkram abtut, die macht einen Fehler.
Weil natürlich Digitalisierung eben die Praxis politischer Kommunikation massiv verändert hat. Es hat die politische Praxis verändert, es hat die Kampagnenführung verändert. Überall dort sehen wir Wirkung. Allerdings ist es jetzt keine Wirkung, die notwendigerweise jetzt mit 5% mehr für die eine oder andere Partei in Verbindung zu bringen ist.